Herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, dem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Erinnert ihr euch noch, dass wir erst vor kurzem ganz begeistert über den Flottenausbau beim ostfriesischen Flugdienst berichtet haben? Die OFD wollte sich ja modernisieren und drei brandneue Technam P2006T einflotten. Und jetzt absolute Kehrtwende. Das Projekt ist gescheitert, aus für die neuen Technams bei der OFD und die Maschinen werden alle verkauft. Der Plan klang eigentlich genial. Weg von dem brutal von den uralten Briten Norman Islandern, die man teilweise nur noch durch das Ausschlachten anderer Flieger, also echte Kannibalisierung, in der Luft halten konnte. Hin zu drei modernen, sparsamen Technam 2 Mods mit Rotax-Triebwerken. Die sollten eigentlich den Helgoland-Verkehr ab Nordholz und Heide aufmischen. Aber OFD-Geschäftsführer Timo Trapp musste jetzt die Reißleine ziehen. Seit über einem Jahr liefen die Vorbereitungen für das gewerbliche Zulassungsverfahren. Und das hat sich als bürokratisches und technisches Monster entpuppt, mit dem vorher niemand gerechnet hat. Jetzt kommt der Punkt, wo man sich als Privatpilot echt nur noch am Kopf fasst, der im kommerziellen Betrieb aber absolute Realität ist. Es scheitert an der Vorflugkontrolle. Der Hersteller Technam schreibt für den gewerblichen Einsatz eine extrem umfangreiche Vorflugkontrolle an Zelle und Triebwerk vor. Und die darf nicht einfach der Pilot mit der Taschenlampe machen. Nee, das muss ein zertifizierter Fluggerätemechaniker in einem Instandhaltungsbetrieb erledigen. Und zwar jeden Tag vor dem ersten Passagierflug. Für die OFD heißt das konkret, weil die eigene Werft das nicht abbilden konnte, hätten die Flieger jeden Morgen komplett ohne Passagiere zur Kontrolle nach Ostwold in die Niederlande fliegen müssen. Überlegt euch das mal, jeden Tag ein technischer Leerflug in die Niederlande und zurück, bevor der erste zahlende Gast an Bord darf. In der Konsequenz wäre die Hälfte aller Flugstunden reiner Leerflug gewesen. Dass sich das nicht wirtschaftlich hätte rechnen können, ist eigentlich klar und deswegen wurde anders entschieden. Die Technams stehen jetzt also wieder zum Verkauf, aber wie sieht die Zukunft der Inselfliegerei für die OFD aus? Das ist jetzt völlig unklar. Eine Rückkehr zur guten alten Islander ist laut OFD ausgeschlossen und der Markt ist leergefegt, Ersatzteile haben astronomische Lieferzeiten. Aktuell wird geprüft, welches andere Muster überhaupt in Frage kommt. Wir behalten das mal im Auge, aber das Technam-Drama zeigt mal wieder, der Teufel steckt in der kommerziellen Luftfahrt verdammt nochmal im bürokratischen Detail.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-Deutschland.de.
So, jetzt was Neues. Es geht um das N-registrierte Flugzeug. Der liebe Frank-Peter Dörner hat im Aero-Kurier aufgedröselt, wie das sich mit der US-Registrierung von Flugzeugen und dem dazugehörigen Pilotenschein darstellt. Warum das wichtig ist und gerade heftig diskutiert wird, dafür müssen wir ein bisschen zurückblicken. August 2023, Sabadell bei Barcelona. Ein deutscher Pilot schießt mit einer N-registrierten Cessna über die Bahn hinaus. Zum Glück nur Blechschaden. Klassischer handwerklicher Fehler beim Anflug, sagt die Unfalluntersuchung. Spannend wurde es danach beim Streit mit der Kaskoversicherung. Die wollte nämlich erst nicht zahlen. Warum? Der Pilot hatte zwar eine europäische Part FCL-Lizenz, aber keine FAA-Lizenz oder US-Validation. Die Versicherung meinte, du durftest in Spanien mit dem US-Flieger gar nicht in die Luft. Die FAA war damals auf Anfrage der Spanier noch super pragmatisch. Sie sagte sinngemäß, solange Deutschland als Ausstellungsstaat und Spanien als Betriebsstaat das erlauben, passt das schon für uns. Da stellte das alte Dogma, die Lizenz muss zum Kennzeichen passen, komplett auf den Kopf. Die Sache ging damals mit einem Vergleich aus und die Rechtsunsicherheit blieb. Aber jetzt zieht die FAA die Zügel an. Und genau hier setzt der aktuelle Bericht von Frank-Peter Dörner im Aero-Kurier an. Es gibt eine brandneue Bekanntmachung des Bundesverkehrsministeriums vom 5. März 2026, die NFL 2026-1-3812. Darin wird die aktuelle mit der EASA abgestimmte Interpretation der FAA klargestellt. Und der pragmatische Ansatz von damals, der ist Geschichte. Die FAA sagt jetzt klipp und klar, Schluss mit dem EU-weiten Freifahrtschein. Lassen wir die juristischen Details mal beiseite und fassen zusammen, was Frank-Peter Dörner im Aero-Kurier als harte Fakten für die Piloten herausgearbeitet hat. Nur noch im eigenen Land. Wenn du eine deutsche Part-FCL-Lizenz hast, darfst du ein N-registriertes Flugzeug ohne US-Lizenz oder Validation nur noch in Deutschland fliegen. Fliegst du über die Grenze nach Frankreich, Österreich oder Spanien, erlischt aus Sicht der FAA deine Berechtigung, sofern du kein US-Paper in der Tasche hast. Der EU-Effekt greift bei N-Registrierungen im Ausland schlicht nicht mehr. Wenn du erwischt wirst oder, Gott bewahre, im Ausland etwas passiert, steht sofort dein Kaskoschutz auf dem Spiel. Zwar streiten sich die Gerichte wie das Landgericht Köln noch, ob das ein echter Risikoausschuss ist oder nur eine verhüllte Pflicht, weil der Papierkram ja nicht die Ursache für den Unfall ist, aber wer will schon darauf ankommen lassen? Das Fazit von Frank-Peter Dörner im Aero-Kurier ist also eine glasklare Warnung. Wer mit einer N-Registrierung grenzüberschreitend in Europa unterwegs sein will, für den führt kein Weg mehr an einer echten FAA-Lizenz oder zumindest einer offiziellen Validation durch die FAA vorbei. Alternativ bleibt nur, den Flieger in ein europäisches Register umzuschreiben. Den ganzen Artikel mit allen rechtlichen Feinheiten findet ihr auf der Seite vom Aero-Kurier, ein absoluter Tipp. Lest euch das gerne nochmal durch, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Als nächstes reden wir über ein absolutes Urgestein der allgemeinen Luftfahrt und das kehrt praktisch nach Hause zurück. Continental, 1905 gegründet, neben Lycoming und Rotax einer der drei riesigen Platzhirsche bei den Kolbenschüttlern. Der wechselt den Besitzer. Nach 15 Jahren unter chinesischer Flagge wird Continental ist ein anderes Unternehmen, wieder amerikanisch. Continental gehörte ja seit anderthalb Jahrzehnten zur chinesischen AVIC-Gruppe. Damit ist jetzt Schluss. Ein US-Finanzinvestor namens A. Klein hat die Schatulle ganz weit aufgemacht und hatte 535 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt, um die Holding zu übernehmen. Die Mehrheitsaktionäre aus China haben schon zugestimmt, die Sache ist also so gut wie durch. Der Hauptsitz bleibt natürlich im legendären Mobile, Alabama. Für viele in der US-Fliegerszene fühlt sich das vermutlich wie eine Heimkehr an. Aber bevor wir jetzt alle denken, ach, das ist ja nur so ein Ami-Ding, Continental ist verdammt eng mit uns hier in Deutschland verzahnt. Erinnert ihr euch noch an die Pleite von Thielert Aircraft Engines, schon ein paar Jahre her? Continental hat die Bude damals geschluckt und daraus mega erfolgreiche Jet A und Flugdieselsparte gemacht. Und das Geniale, der Standort im sächsischen St. Ägidien existiert bis heute. Dort werden nach wie vor die Continental Dieselmotoren entwickelt und gebaut, die viele von uns in ihren Diamond DR-40s oder umgerüsteten Cessnas fliegen. Die Sachsen liefern also heute noch jede Menge Entwicklungsarbeit für die US-Mutter in Alabama. Jetzt müssen wir aber natürlich die rosarote Brille absetzen und fragen, was bedeutet das für die Zukunft? A. Klein ist ein Private Equity Gesellschaft, also ein Finanzinvestor. Die kaufen Firmen, optimieren sie operativ, wollen den Wert steigern und sie am Ende mit fetter Rendite weiterverkaufen. A. Klein selbst sagt, sie wollen Continental als stabilen Industrial Compounder aufbauen, also eine marktführende, krisensichere Plattform, die über Jahrzehnte Gewinne abwirft. Im Portfolio von A. Klein stecken auch schon einige Rüstungs- und Luftfahrtfirmen. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist wie bei vielen anderen Übernahmen, dass uns das am Ende viel Geld kostet, weil die Preise jetzt sofort in den Himmel schießen. Schauen wir mal. Für diejenigen, die davor Angst haben, dass sie bald für ihre Flugmotoren mehr Geld zahlen müssen, für den habe ich jetzt eine andere Alternative. Beim Thema Elektroflug tut sich was richtig Großes an der Kostenfront. Wir alle wissen, die Pipistrel Velis Elektro ist das erste und bisher einzige zertifizierte E-Flugzeug der Welt. Fliegt super, ist flüsterleise, aber das große Schreckgespenst im Hintergrund war schon immer die Batterien. Was passiert, wenn die Akkus nach ein paar hundert Stunden durch sind? Jetzt hat Pipistrel ein cleveres Kreislaufprogramm gestartet, das den E-Flug wirtschaftlich auf ein ganz neues Level heben könnte. Bisher war es ja nämlich so, wenn die TBO, also die Laufzeitgrenze der Batterien, erreicht war, musste man tief in die Tasche greifen und komplett neue Akkupacks kaufen. Ein riesiger Kostenblock für Flugschulen und Vereine. Pipistrels neuer Ansatz lautet, überholte Batterie ist gleich geringere Kosten. Statt die alten Packs wegzuwerfen, schickst du sie zurück ans Werk nach Slowenien. Pipistrel behält das teure zertifizierte Gehäuse, die Flüssigkeitskühlung und das Batteriemanagementsystem bei, tauscht aber im Inneren alle Zellenmodule gegen funknagelneue Zellen aus. Nach diesem Refurbishment hast du quasi eine fabrikneue Batterie mit voller Leistung und voller Garantie, aber zu einem Bruchteil des Neupreises. Und genau hier kommt der deutsche Vertriebspartner ins Spiel, die Green Aviation Hub. Die Jungs pushen die E-Fliegerei bei uns in Deutschland ja massiv und bauen parallel auch die passenden CCS2-Schnellladeinfrastruktur auf den Flugplätzen aus. Für sie ist dieses Austauschprogramm das perfekte Argument für ein Verkaufsgespräch. Bisher haben viele Flugschulen nämlich abgewunken, weil die unkalkulierbaren Batteriefolgekosten die Ersparnis beim billigen Strom im Vergleich zum teuren Abgas weder aufgefressen haben. Wenn der Akkutausch jetzt bezahlbar wird, schrumpfen die Betriebskosten einer WLS massiv zusammen. Pipistrel spricht sogar schon davon, die alten ausgemusterten Zellen in einem Second Life als stationäre Pufferspeicher an Flugplätzen einzusetzen, zum Beispiel um Solarstrom für die nächste Flugstunde zwischenzuspeichern. Das wäre schon genial. Eine Stunde E-Fliegen kostet rein vom Strom her aktuell je nach Platz so um die 6 bis 12 Euro. Da kann kein Rotax und erst recht kein Lycoming mithalten. Wenn Pipistrel und Textron, die ja mittlerweile hinter der Marke stehen, das Problem mit den Batterielaufzeiten und den Überholungskosten so pragmatisch lösen, dann wird die WLS Elektro vom reinen Vorzeigeprojekt zum echten wirtschaftlichen Arbeitspferd und wirklich interessant für einige Flugschulen. Bleibt abzuwarten, ob das am Ende so kommt. Auch heute darf ich wieder den lieben Fritz vertreten, der ist ganz fleißig am Arbeiten. Deswegen habe ich euch heute wieder was rausgesucht. Die ersten Tage mit knapp 40 Grad liegen hinter uns und ich sage euch ganz ehrlich, das Gewächshaus-Feeling im Cockpit war mal wieder real. Wenn es draußen so ballert, zieht es die meisten Leute verständlicherweise ins Freibad. Wir Piloten wollen natürlich trotzdem in die Luft, vielleicht auch um auf die Insel zu fliegen, aber Hitze ist für uns und andere Maschinen ein echter Performance-Killer. Auf der Seite pilotenbedarf.de haben die Kollegen da schon einen interessanten Leitfaden herausgebracht, Fliegen bei Hitze, was du als Pilot wissen solltest. Und da sind ein paar Punkte drin, die wir heute einmal ganz pragmatisch vom Pilot zu Pilot durchgehen müssen. Thema 1, das Flugzeug und das Phantom namens Dichtehöhe. Fangen wir mit der Physik an, die uns das Fliegen überhaupt erst ermöglicht. Der Luftdichte. Wenn es richtig heiß wird, dehnt sich die Luft aus und wird dünn. Das bedeutet für unsere Avionik und Aerodynamik, das Flugzeug denkt, es fliegt viel höher, als es eigentlich ist. Wir sprechen hier von der berüchtigten Dichtehöhe oder Density Altitude. Stellt euch vor, ihr steht an einem Platz, der real 300 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Wenn es draußen 35 oder 40 Grad hat, fühlt sich das Flugzeug an, als würdet ihr auf 1000 Metern starten. Die Konsequenz? Wenig Leistung, der Motor bekommt weniger Sauerstoff, die Airspeed baut sich beim Start auf wie Kaugummi und die Bahn zieht sich. Der Startweg verlängert sich drastisch und die Steigrate danach ist oft echt bis zum Heulen. Und auch beim Landen schiebt der Flieger weiter, weil die dünne Luft weniger bremst. Die Tipps aus der Praxis: Nutzt im Sommer vor dem Flug eure Planungs-Apps für die genaue Dichtehöhe und errechnet immer eine großzügige Sicherheitsmarge auf die Werte auf dem Flughandbuch drauf. Wenn die Bahn kurz ist, wie zum Beispiel auf einigen Inseln hier im Norden, bleibt im Zweifel lieber am Boden oder verlegt den Flug in die kühlen Morgen- oder Abendstunden. Thema 2, der Faktor Mensch, wenn der Pilot überhitzt. Aber nicht nur der Motor leidet, im Cockpit brutzelt die Sonne durch die Plexiglasscheibe, wir schwitzen, der Körper verliert massiv Wasser. Die Folge, die Konzentration rauscht in den Keller, wir werden müde und reagieren langsamer und das genau in der stressigsten Landephase. Deshalb trinken, trinken, trinken und zwar schon vor dem Flug. Zieht euch helle, luftige Kleidung an und macht euch beim Checken am Boden nicht schon komplett gar. Rollen mit offener Tür oder offenem Fenster, sofern im Handbuch erlaubt, ist im Sommer die absolute Pflicht. Aber denkt daran, rechtzeitig vor dem Start zumachen, also das sollte einer der letzten Checks sein, die ihr nochmal macht, und packt euch leichte Snacks Keine schwere Currywurst von dem Abflug, damit ihr frisch seid. Also viel trinken, Vorflugplanung. Nehmt euch die Zeit. Es bringt nichts, wenn ihr euch stresst bei der Vorflugplanung, total durchgeschwitzt ins Cockpit steigt und dann erstmal abkühlen müsst. Aber ihr könnt nirgendwo abkühlen, da das Cockpit so heiß ist. Nehmt euch die Zeit, macht alles langsam. Ein Thema, das mittlerweile fast jeden von uns betrifft, ist das Tablet. Wir fliegen alle mit 4Flight, Skydiamond und Co., aber iPads hassen Hitze. Wenn das Ding im Halter an der Scheibe hängt und die Sonne drauf knallt, dauert es auf keine 5 Minuten, bis der Bildschirm schwarz wird und das berüchtigte Temperaturwarnsymbol anzeigt. Wenn das im fremden Luftraum passiert, ist der Puls sofort auf 180. Das kann ich euch sagen, ist uns schon mal passiert, als wir gerade auf den Anflug auf Prag waren. Wir waren zwischen mehreren militärischen Kontrollzonen, wollten uns da durchfädeln und auf einmal, zack, war das Tablet weg. Gott sei Dank hatten wir, wie man das ja vorgeschrieben hat, mehrere Backups an Bord. Fritz hatte eins dabei, ich hatte noch mein Handy als Backup dabei, so dass man sofort was zücken konnte. Also seid darauf vorbereitet, montiert das Tablet im Schatten, zum Beispiel auf dem Kniebrett oder tiefer im Panel, dreht die Bildschirmhelligkeit einen Tick runter, das reduziert die Eigenwärme, macht alle Hintergrund-Apps aus und deaktiviert Bluetooth oder WLAN, wenn ihr es nicht braucht. Und ganz wichtig, das Backup. Es sollte immer ein zweites Gerät oder eine Papierkarte dabei sein, damit ihr in solchen Fällen schnell umsteigen könnt. Das sind die Tipps. Für die Cessna-Flieger habe ich noch einen ganz besonderen Tipp. Ihr könnt die Lufteinlässe oben, die ja an diesen Flächenwurzeln da dran sind, so einstellen, dass die kühle Luft zum Beispiel auf das Tablet runterläuft, sage ich jetzt mal. Das ist auch nochmal ein guter Tipp, um das Tablet kalt zu halten. Und zu guter Letzt, das Sommerwetter ist tückisch. Die aufsteigende Warmluft sorgt nicht nur für ordentlich Thermikschüttelei, sondern braut nachmittags auch superschnell heftige Gewitterzellen zusammen. Habt ihr im Sommer also die Kühlung und die Motorinstrumente ganz genau im Blick? Öltemperatur und Zylinderkopftemperatur steigen im Steigflug bei 40 Grad rasant an. Gegebenenfalls müsst ihr den Steigflug etwas flacher anlegen, um mehr Kühlluft durch die Cowling zu jagen. Wenn ihr irgendwo hingeflogen seid und dann auch noch irgendwie zum Beispiel auf den Inseln euch einen schönen Tag verbracht habt, achtet ein bisschen darauf, wie sich das Wetter entwickelt und vor allen Dingen achtet auch darauf, wie sich das Wetter in eurer Zielregion entwickelt, weil häufig ist es so, dass es auf den Inseln und hier an der Nordsee total schön ist, weil der Wind alles wegbläst, aber irgendwo weiter südlich in Deutschland bauen sich riesige Gewitterzellen auf, die dann verhindern, dass ihr am Ende durchkommt. Wir hatten hier in Stade schon häufiger Leute, die bei uns dann zwischenlanden oder sogar sicherheitslanden mussten, weil sie einfach nicht dahin gekommen sind, wo sie eigentlich hin wollten. Den kompletten und ausführlichen Leitfaden findet ihr bei pilotenbedarf.de. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie geht ihr mit Hitze um? Habt ihr schon besondere Erfahrungen mit ausfallenden iPads gemacht, beziehungsweise was macht ihr, damit das iPad eben nicht aussteigt? Schreibt gerne mal eure Erfahrungen uns gerne auf Instagram oder packt es auch, kommt zu uns in die PPL Plus Community und schreibt da mal rein, wie ihr einen kühlen Kopf bei diesen Tagen bewahrt. Und damit sind wir schon bei den ersten Events, die ich euch mitgebracht habe. Ihr könnt euch schon mal ein Wochenende ganz dick und rot im Kalender anstreichen und das ist der 8. und 9. August. Es ist wieder Zeit für die legendären Do-Days am Dornier-Museum in Friedrichshafen. Wer von euch schon mal das Vergnügen hatte, von Süden her über die Alpen zu kommen und dann an dem Bodensee vor sich glitzern zu sehen, der weiß, der Airport in Friedrichshafen ist ohnehin ein absolutes Traumziel für uns Privatpiloten. Aber an diesem Wochenende verwandelt sich das Ganze in ein fliegendes Museum der Extraklasse. Dieses Jahr wird es aber noch eine ganze Spur geschichtsträchtiger als sonst, denn es werden stolze 70 Jahre der Do-27 gefeiert. Genau wie die deutsche Luftwaffe, die ebenfalls ihren 70. Geburtstag feiert. Und als Kirsche auf der Sahnehaube zelebriert der Flughafen Friedrichshafen sein 111-jähriges Bestehen. Wenn das kein Grund für ein gigantisches Fliegerfest ist, dann weiß ich auch nicht. Die Organisatoren von den Do-Days erwarten 600 historische und moderne Gastflugzeuge. Es wird natürlich ein Do-27-Klassentreffen. Da werden viele, viele Flugzeuge kommen, natürlich viele der bekannten DOs, aber auch die Bundeswehr wird vorbeikommen mit einem A400M, mit einer CH-53 und mal sehen, was sie noch so alles mitbringen. Es wird Airshows geben, Rundflüge geben, also wer Bock drauf hat, am 8. und 9. August die DO-Days im Dornier-Museum in Friedrichshafen. Wo wir gerade von DOs gesprochen haben, am 26. und 28.06. findet das Event 70 Jahre DO 27 in Bad Gandersheim, Echo Delta Victor Alpha statt. Ihr seid herzlich eingeladen, euch auch da die wunderschönen DOs anzugucken. 70 Jahre DO 27 am 26. und bis 28. Juni in Bad Gandersheim. Ebenfalls an dem Wochenende vom 27. bis zum 28. findet das Flugplatzfest in Eichsfeld statt. Es gibt Leckeres von Grill, Kuchen, Kaffee und so weiter. Für die großen Kinder gibt's auch noch eine Hüpfburg. Das Flugplatzfest in Eichsfeld. Dann haben wir natürlich an diesem Wochenende das größte UL-Fliegertreffen in Deutschland, würde ich mal behaupten, statt. Das Dolkosch 2026, 27. und 28. Juni am Dolmer. Ihr seid herzlich eingeladen, das ist wohl eine super Atmosphäre. Fritz und ich wären total gerne da gewesen, wir hatten da auch schon Kontakt. Leider passt das diesmal nicht in unsere Zeitplanung, aber wir nehmen es uns ganz besonders fürs nächste Jahr vor. Dafür müssen wir beide aber erstmal an unserem UL-Schein arbeiten. Am 28.06. findet der Tag der offenen Tür am Flugplatz Bayreuth statt. Es ist viel los. Ihr könnt interessante Flugzeuge sehen. Es gibt alte Flieger. Es wird das 75-jährige Vereinsjubiläum gefeiert. Ihr könnt ein bisschen was über die MiG-21 erfahren, die da aufgestellt wurde. Kommt einfach gerne vorbei bei am Flugplatz Bayreuth am Tag der offenen Tür am 28. Juni. Am 3. bis 5. Juli, also ein Wochenende darauf, findet am Flugplatz Imsweiler das Kiebitz-Treffen statt. Auch eine jährliche Veranstaltung. Kiebitz, eines der schönsten Doppeldeckerflugzeuge, UL-Doppeldeckerflugzeuge. Am 3. bis 5. Juli am Flugplatz Imsweiler das Kiebitz-Treffen. Kommen wir von einem kleinen Doppeldecker zu einem großen. Das Stearman and Friends findet am 3. bis zum 5. Juli statt am Flugplatz Bienenfarm. Auch wieder eine mega coole Veranstaltung für Freunde von Oldtimer-Flugzeugen und Fahrzeugen. Es werden rund 150 Flugzeuge erwartet. Das Ganze veranstalten natürlich die Quacksflieger. Kommt vorbei am 3. bis 5. Juli Stearman and Friends in Bienenfarm. Bleiben wir bei alten schönen Maschinen. Das Piper-Treffen 2026 findet in Landshut statt vom 3. bis zum 5. Juli. Dort treffen sich viele, viele tolle Pipers von der Piper Cup über die Super Cup bis hin zu moderneren Pipers. Und ich glaube, mit einer Cessna wird man auch nicht gleich vom Hof gejagt. Fliegt einfach mal hin, kommt vorbei. Es gibt einen Bespannworkshop mit Siegfried Lanitz. Richtig cooles Programm. Piper-Treffen in Landshut, 3. Juli bis 5. Juli. Ebenfalls an dem Wochenende, 3. Juli bis 5. Juli, findet das Oscar-Usinius-Vereinigungs-Sommertreffen statt. Das sind die Experimentalflugzeugbauer. Auch da gibt es tolle und vor allen Dingen interessante Flugzeuge zu sehen. Kommt vorbei, schaut euch die Flieger an. Wenn ihr euch dafür interessiert, da selber was zu bauen, ist das genau der richtige Ort. Die OUV ist genau der Verein, der euch dann betreuen wird. Also fliegt zum Sommertreffen der OUV vom 3. Juli bis zum 5. Juli. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo. Das ist in Bad Neustadt Saale, Echo Delta, Foxtrot Delta. Und als letztes habe ich für euch noch das 70 Jahre Flugplatzfest von Günzburg. Am 4. Juli bis 5. Juli. Es gibt ein Bavarian Fly-In. Der Dresscode ist bayerisch. Mal sehen, was ihr da rauskriegt. Es gibt bayerische Schmankerl, am Sonntag gibt's eine Airshow, es gibt American Cars, Also richtig was zu sehen. Flugplatz Günzburg-Donau-Ried, 70 Jahre Flugplatzfest am 4. Juli bis 5. Juli. Ihr seht, wir haben gut was zu tun. Ich hoffe, es ist was für euch dabei, wo ihr euch eine schöne Zeit machen könnt. Ich wünsche euch diese und verbleibe bis dahin. Macht's gut.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.